Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Wir sind heute wieder bei Genesis.
Genau.
Die Fortsetzung vom letzten Mal. Ihr habt die Folge ja vielleicht alle gehört, vielleicht auch nicht. Also wenn ihr sie nicht gehört habt und generell interessiert seid, dann holt das vielleicht mal noch nach, bevor ihr die anhört.
Ja.
Aber wir sind sowieso nicht so richtig chronologisch davor gegangen, von daher.
Ich sag mal, chronologisch wird es jetzt fast so ein bisschen eigentlich. Ja. Ne? Also wir haben ja aufgehört mit den bei der letzten Folge quasi mit dem Anfang von Genesis, ja, und mit den ersten beiden Alben, wobei ich jetzt heute noch mal dem zweiten Album noch ein klein bisschen was erzählen wollte.
Genau.
Ja.
Also das zweite Album oder das, was Fans gerne das erste Album nennen?
Genau, Trespass von 1970 ist das zweite Album, aber das erste richtige Genesis-Album quasi, weil das erste war halt irgendwie den Wünschen von Jonathan King so ein bisschen zugeschnitten und da haben sie jetzt einfach gemacht, was sie, auf was sie Bock hatten.
Genau, ja. Und Peter Gabriel war schon dabei. Jetzt bei Trespass oder auch noch nicht?
Peter Gabriel war sowieso immer dabei.
Ach so, richtig, stimmt, er war ja schon in der Schülerband dabei.
Ja, genau. Ja, Trespass, wie gesagt, ist schon der erste kleine Juwel eigentlich so in der Geschichte von Genesis. Man hat dann mehr so, also es ist schon sehr akustisch, ja, die hatten gern auch mit zwei zwölfseitigen Akustikgitarren gespielt, dann der Anthony Phillips und der Mike Rutherford.
Mhm.
Und haben aber am Ende, fand ich immer einen sehr rockigen Song mit The Knife, ja. Ist auch das längste Song auf dem Stück, aber allein Looking for Someone, ja, das ist irgendwie so. Das ist so, ich glaube am Anfang, ich weiß gar nicht, ob da ein Instrument mit drin ist, so, das ist, glaube ich, A Cappella am Anfang, so Looking for Someone. Das ist schon so, ach, geile Melodie.
Habe ich einen von den Songs jemals live gehört?
Du hast tatsächlich
The Knife vielleicht.
Nee, aber du hast einen Teil von Stagnation schon live gehört, der in I Know What I Like verwurstet wurde und das ist übrigens eine interessante Geschichte. Also 2007 war ja diese Reunion Tour. Ja, genau. Und die spielten ja dann, also die haben ja dann I Know What I Like gespielt und dann wurde halt auch dieses Stagnation mit reingearbeitet. Und das ist so ein Instrumentalteil, so ein kleiner, der sehr eingängig ist, den kannst du schön mitsingen auch, ja.
Mhm.
Und das war halt geil, wenn du dir dieses When in Rome, wenn du dir diese DVD anguckst, ja. Oder sowas, und 500.000 Italiener oder Menschen da, sind ja nicht nur Italiener wahrscheinlich gewesen, da das auch mitsingen, ja, irgendwie so eine kleine Melodie von 1970, ja, das ist
okay.
Das ist irgendwie der Hammer. Also mit dem Wissen musst du dir das halt irgendwie nochmal, den Song da nochmal angucken, irgendwie auf YouTube oder sowas.
Ja, das muss ich mal machen. Also ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich muss den Gonz fragen, welches Stück ich schon live gehört habe. Also ich glaube, auf allen Genesis-Konzerten, auf denen ich war, war der Gonz auch dabei. Es waren ja nur zwei.
Ja.
Und wenn wir jetzt bei irgendwelchen Genesis-Tribute-Bands waren, waren wir da eigentlich auch zusammen.
Meistens, ja, bist du halt, hast du dann gesagt, naja gut, dann komme ich halt mit, so ungefähr.
Ja, genau. Gut, ihr wisst ja schon aus der ersten Folge, ich habe nichts gegen Genesis, aber ich habe mich nie jetzt damit beschäftigt und ich bin auch gerade jetzt mit den alten Alben und zu Peter Gabriel Sachen kaum warm geworden. Also
ja.
Meine Kenntnis davon beschränkte sich jahrelang eigentlich nur auf The Carpet Crawlers,
ja,
mit Peter Gabriel. Dann gab es irgendwann diese erste Hits-Compilation und da, ja, war auch noch I Know What I Like in Your, ja, Wardrobe. Das, genau, war noch drauf und das waren, glaube ich, die beiden einzigen alten Songs, die da drauf waren, oder?
Kann sein, ja.
Das, ja. Also möglich. Zumindest auf der 1-CD-Version, ja, und von daher, gerade bei den alten Genesis habe ich hier herzlich wenig zu melden.
Ja. Also die sind halt so ein bisschen, also mir ist das nie so aufgefallen, ich weiß das jetzt auch nur von anderen Erzählungen, die sind halt auch so ein bisschen klassisch, nach klassischer Musik teilweise sind sie so ein bisschen beeinflusst auch, ne? Und ja, deswegen hast du halt auch nicht immer so diesen Strophe-Refrain-Teil und so, sondern die Lieder erzählen mehr so eine Geschichte, die auch musikalisch eher so fortlaufend ist, ja, wo, mhm, sich jetzt nicht so immer so ganz viel wiederholt, und nicht manchmal schon, aber ne, das ist da gar nicht so üblich. Auf jeden Fall, also die Band ist dann halt auch hier und da mal live aufgetreten und dabei ist dann halt irgendwie aufgefallen, dem Anthony Phillips, dass er Lampenfieber hat und das nicht machen kann. Ja? Und er hat dann die Band verlassen, was für Collins, für Genesis ein großer Schlag war, weil er eigentlich so der Hauptsongwriter tatsächlich damals war. Und das war, die Band sagt dann im Nachgang, apropos, nachzulesen übrigens, wer meine Geschichte in diesem...
Das Buch Genesis.
Ja, es gibt Chapter and Verse, das Buch Genesis, geschrieben quasi von Genesis, weil da nur Zitate drin sind, ja. Mhm. Und viele Bilder und hier
Richtiger Schinken,
ja.
Ja, siehst du, wir wollten eigentlich auch mal eine Folge machen über Musikerbiografien. Ja, da kommt genau. Das vielleicht wieder da zum kommt Einsatz. Das
vielleicht zum Einsatz, ja. Das sind ein paar Kleinigkeiten, wollte ich ja mal in die Kamera halten, ne?
Ja, genau.
auf jeden Fall, also der hat die Band verlassen. Und das war halt für Genesis ein großer Schlag. Und das war, achso, das sagen sie im Nachgang, das war mit, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also da hätte sich am ehesten Genesis aufgelöst, ja, wieder. Da waren sie am ehesten am Überlegen, auch was später alles noch passierte, da war das nie so ein großes Thema. Das war so der größte Einschnitt in die Geschichte von Genesis quasi.
Okay. Und man hat eigentlich danach erst so richtig losgehen.
Ja, aber für die war das damals halt ein großer Schritt, dann ohne ihn weiterzumachen. Aber sie haben sich dann gleichzeitig noch von John Mayo, dem Schlagzeuger, getrennt, weil der halt nicht so ganz die Qualität hatte vom Rest der Band.
Mhm.
Ja, und dann haben sie halt neue Musiker gesucht, haben da auch Anzeigen geschaltet. Und irgendwann kam halt ein gewisser Phil Collins vorbei, der Schlagzeuger war, ist.
Ja, und ein bisschen singen konnte, das wusste aber damals noch keiner.
Nee. Er hatte ja auch, ich weiß gar nicht, inwiefern er auch schon ein bisschen was gesungen hatte. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber er war ja auch, seine Mutter hat, glaube ich, irgendwie, war die Lehrerin, Schauspiellehrerin oder die hat irgendwie... Also die war da so in der Szene drin und er hat ja auch schon in einem Film mitgespielt und Theaterstück und sowas. Er hatte so ein bisschen so eine Schauspielausbildung auch.
Ja.
So ganz, ne? Und auf jeden Fall, also die Geschichte, die ich jetzt so als Genesis-Fan auch schon 17 Millionen Mal gehört habe, ist halt, er ist da angekommen, wo Genesis halt gespielt haben, also wo er vorspielen sollte. Und er war aber zu früh dran. Und dann hieß halt, dann komm, geh hier nochmal in den Pool. Die hatten da einen Pool, ne? Und dann hat er halt die anderen Schlagzeuger, die vor ihm gespielt haben, halt zugehört. Und er kannte dann halt die Songs schon, als er dann zum Vorspielen kam. Und hat dann halt den Job einfach gekriegt, ne? Und er hatte seinen besten Freund, den Ronnie Kennel, noch da mit dabei, der auch danach wohl irgendwie sagte, also ich habe den Job als Gitarrist, ja, aber ich glaube, dich nehmen sie nicht, genau andersrum. Mhm. Aber ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, er hat sogar mal ein Konzert mitgespielt irgendwie. Die haben sind teilweise auch zu viert dann aufgetreten, ohne Gitarristen in der Zeit, witzigerweise.
Oh, okay.
Also da haben sie ein bisschen länger gesucht und haben dann aber, Steve Hackett hatte dann eine Anzeige im Melody Maker irgendwie aufgegeben, die sie angesprochen hat, und dann haben sie den halt eingeladen und ja, und so wurde er der neue Gitarrist von Genesis.
Okay, und dann war im Prinzip die klassische Fünferbesetzung geboren, ja?
Genau,
dann, dadurch war die, man so lange kannte dann.
Genau, naja, so lang ist das, ich sag mal, wenn du es heute siehst, also das ist ja auch
nicht,
so.
Nicht über eine lange Zeit, aber über viele Alben.
Genau, zumindest. Also wenn du das heute halt so siehst, auch... Wie gesagt, wir haben ja bei der letzten Folge mit Invisible Touch angefangen. Ja, ich sag mal, zwischen dem Ausstieg von Peter Gabriel und Invisible Touch liegen ja irgendwie 11 Jahre, ja. Wenn ich das jetzt aus meiner heutigen Sicht mit meinem heutigen Alter zurückrechne, 11 Jahre ist ja gar nichts, ja. Damals habe ich gedacht, das war irgendwie kurz vor dem Krieg gewesen, so ungefähr. Ja. Weißt du, das kommt einem ja als Kind quasi. Ewig vor, ja. Das war ja, der ist ja ausgestiegen, da war ich 1 Jahr alt, quasi. Das war natürlich, da war ja für mich das Leben noch damals schwarz-weiß.
Für mich gab es noch gar keins.
Ja, genau. Also, ja, die klassische Besetzung war dann gefunden. Und es gab dann direkt ein Album, Nursery Crime, auf dem dann auch so Klassiker drauf sind wie The Musical Box, ja, und The 14 of Selma Kiss. Sehr schöner Song. Aber auch ein witziger, zum Beispiel witzig, The Return of the Giant Hawkweed, wo eine Pflanze, eine fleischfressende Pflanze irgendwie, nee, ich glaube, die ist gar nicht fleischfressend, aber gibt es wirklich diese Pflanze irgendwie, quasi die Welt erobert irgendwie. Also die haben schon ein paar witzige Geschichten gehabt. Und bei dem Song, Gott, ich glaube, For Absent Friends war das, hat Phil Collins schon Lead Vocals gesungen auf dem ersten Album. Ja.
Okay, also das heißt also, wie bei vielen anderen Bands, gab es dann irgendwie dann einen Song pro Album, wo dann mal der Schlagzeuger singen durfte in dem Fall, oder?
Nee, nicht unbedingt. Das hat sich halt, ich glaube, das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich meine, Steve Hackett und er irgendwie zusammen den Song geschrieben haben oder so, und dann haben sie es halt irgendwie gemacht. Also es war auch dann, seit Phil Collins dann in der Band war, hat er ganz viel Background-Vocals gesungen, ja, und ständig, ja. Das war nicht nur, wie man das so kennt, mal im Refrain irgendwie so ein bisschen, sondern das, da waren ständig irgendwelche zweiten Melodien mit drin und sowas. Und da war er schon, das wird dann halt auch gleich noch interessant dann quasi. Deswegen war seine Stimme auch schon, auch wenn man es gar nicht so offen wahrgenommen hat, eigentlich schon sehr bekannt. Ja,
okay, gut. Ich dachte jetzt nur, weil bei den Beatles zum Beispiel,
ja,
war ja auf fast jedem Album war irgendwie ein Song, wo Ringo Starr mal singen durfte, ja, nee, oder sowas.
Das war, also wenn wir jetzt hier weitergehen, dann zum nächsten Album, also das war jetzt 1971, ne, und dann 1972 kam dann Foxtrot, und da singt jetzt kein anderer außer Peter Gabriel, aber da sind dann halt auch so Klassiker drauf wie Watcher of the Skies, ja, mit Mellotron schön am Anfang, also richtig, also.
Welcher war denn der Song, wo wir mal ein Reaction-Video gemacht haben?
Das kommt gleich dann, okay, beim quasi nächsten Album. Get 'Em Out by Friday, auch eine witzige Geschichte, wo es darum geht, dass Menschen aus der Wohnung rausgeschmissen werden sollen, weil man, um mehr Geld zu machen quasi, die Leute irgendwie künstlich halbieren will, also von der Größe her, um dann quasi doppelt so viele Leute in ein Haus irgendwie reinpacken zu können.
Okay.
So. Ja. Can Utility and the Coastliners ist ein stark unterschätzter Song. Den bin ich mir nicht mal sicher, ob die den mal live gespielt haben. Aber sehr schön, schöne Sache. Und dann natürlich als Abschluss die Seite 2 quasi, Supper's Ready. Supper's Ready, also wer jetzt die erste Folge von diesem Podcast gehört hat, also ich meine jetzt von diesem Genesis-Podcast, der hat ja dann mitbekommen, dass ich ja, dass Genesis meine Lieblingsband ist und dass das ja für mich eine bewusste Entscheidung ist und dass es halt die Nummer 1 ist wirklich, ja.
Ja.
Und Supper's Ready ist halt mein Lieblingssong generell von allen Songs, die es so gibt, und natürlich auch von Genesis dementsprechend logischerweise, und das ist halt auch so eine bewusste Genesis Supper's Ready, das ist, okay, das gehört zusammen.
Ich könnte nicht mal behaupten, dass ich den Song vielleicht einmal komplett gehört habe. Oder du sagst mir jetzt bestimmt, nee, auf dem So-und-So-Konzert habe ich den mal gesehen, aber...
Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, ob du den mal komplett gehört hast, das weiß ich nicht genau. Und das ist so eine das ist einfach so eine Aneinanderreihung von verschiedenen kleinen Teilen. Du siehst das ja auch da jetzt hier in der Liste, ne? Wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen das Wikipedia mal offen. Und da gibt es halt auch nicht eine Wiederholung, nicht... mehr oder weniger. Also
es gibt jetzt keinen roten Faden oder irgendein musikalisches Thema, was wiederkehrt.
Nicht wirklich, ne? Und du kommst dann halt dann, wenn du dann halt schon viele Minuten im Lied drin bist, dann ist ja jetzt hier der vorletzte Teil, diese Apokalypse in 9/8, die halt wirklich in 9/8 Takt gespielt wird, ja. Das ist halt schon, das ist schon ein Hammer, ja. Hammerteil. Der halt auch im darin so ein bisschen seinen Climax findet, dann, also es ist instrumental in dem Moment, ja, und dann kommt wieder Gabriel rein, dann mit der Textzeile 666 is no longer alone, ja, das ist so für mich auch immer so irgendwie sowas Besonderes, also am Anfang, wie ich den Song irgendwie dann so lieben gelernt habe, und dann dieser Teil kam immer, das war immer was ganz Besonderes, das war halt wirklich, eigentlich löst sich der musikalisch das noch gar nicht so richtig auf, aber wenn dann der Gesang da reinkommt, also phänomenal irgendwie.
Ja. Ich zitiere mal hier die Wikipedia, da steht, Supper's Ready zuletzt ist eine umfangreiche und psychedelische Textsammlung über die Verwicklung des modernen Lebens mit zahlreichen religiösen und mythischen Bezügen.
Tja.
Okay, ich lasse das mal so stehen.
Genau. Also das war Hammer, auch oft live gespielt damals. Danach kam nämlich auch ein Live-Album. Und zwar Genesis Live heißt das. Das ist das erste Live-Album 1973. Und zwar hat man das war jetzt gar nicht groß geplant ursprünglich, aber man hat halt irgendwie gesagt, gut, wir brauchen noch irgendwas, weil es zu dem nächsten Studioalbum irgendwie ein bisschen länger gedauert hat, was jetzt aus
heutiger Sicht ist natürlich.
Weil das kam aber halt im gleichen Jahr auch raus. Ja, können wir gerade mal gucken hier. Das kam am 8. November. Am 6. Oktober 1973 kam das nächste Studioalbum raus, da sprechen wir gleich drüber. Und das kam am 23. Juli, das Genesis Live. Also das sind
da mussten sie irgendwie 3 Monate überbrücken.
Ja, das ist ein bisschen albern. Ein
bisschen albern, ja.
Und hier. Und das war, glaube ich, auch ein Konzert, ja, wo man quasi einfach Supper's Ready rausgeschnitten hat. Ja, das wurde eigentlich auf dem Konzert auch gespielt. Und ich glaube, ich habe hier das Genesis Archive von 67 bis 75. Ja? Mhm. Das sieht man hier jetzt natürlich nicht. Das
offensichtlich mit meiner Geburt endet.
Das ist also 2 CDs sind mit Lambly Stone on Broadway live. Mhm. Ja? Dann ist eine CD mit alten Sachen aus den 60ern noch quasi. Und dann ist eine CD, da ist, glaube ich, auch diese Supper's Ready Version mit drauf. Bin mir nicht so ganz sicher, ob da nicht das ganze Konzert, also es wurde später dann eben mit diesen Boxen aber auch noch irgendwie nochmal veröffentlicht. Mhm. Man kann es dann mittlerweile halt in guter Qualität komplett irgendwie sehen. Und hat halt hier mit Virtue of the Skies hier Musical Box und dann am Ende so Knife, wobei ich die Studio-Version tatsächlich noch diese ein bisschen härter. Also da hat Steve Hackett nicht so ganz, finde ich jetzt so, nicht so ganz von der Gitarre her, nicht so ganz die Sägezahn da rausgeholt. Ja. Aber ein schönes Live-Album. Teilweise auch mit so noch so den letzten Ansage-Resten auch noch auf der, ich glaube bei Musical Box war das, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gehört, da spielt Michael Rutherford hat kurz, oder drückt mal kurz auch noch so ein Basspedal. Sie haben ja damals Basspedale gehabt. Oder haben sie immer noch. Also, sagt er dann halt so, das war ein weiteres Bass-Solo von Michael Rutherford. Und dann geht das Lied irgendwie los. Ganz witzig. Ja, das war Genesis Live, das erste Live-Album über das zweite, dritte und teilweise vierte hatten wir ja schon gesprochen. Ne?
Ja.
Und dann kommt Selling England by the Pound. Und Selling England by the Pound, sagen viele, ist das beste Genesis-Album. Also da kann man jetzt wenig dagegen sagen, ja.
Also da steht auch, es gilt als ein Höhepunkt der Progressive-Rock-Phase der Band in den 70ern.
Ich sag jetzt mal so, von Trespass, was wir am Anfang hatten, bis Lambly Stone on Broadway, was danach noch kommt, das sind für mich alles 9 bis 10er Alben, ja. Und das sind alles Top-Alben, ja. Und das ist teilweise auch irgendwie tagesformabhängig, ja. Ob mir jetzt Selling England besser gefällt oder vielleicht Lamp, ja. Und manchmal ist es vielleicht sogar Trespass, ne. Und Nursery Crime und nicht Trespass, sondern Foxtrot. Und Nursery Crime und Trespass sind super Alben. Würde ich jetzt ganz, ganz winzigen Nuance halt drunter ansetzen, ja. Mhm. Aber wenn ich es jetzt halt wirklich irgendwie, aber hier sind halt wirklich Klassiker drauf.
Dancing in the
Moonlight Night, ne, das hatten wir ja.
Da hat man ein Reaction-Video schon gemacht, können wir vielleicht hier wieder verlinken.
Genau. Dann I Know What I Like, das ist halt, das war halt damals dann auch so mal die erste Single, die halt auch gehört wurde. Da hat man schon mal übrigens einen Riff von Steve Hackett, ist der Song, ne. Dann First of Fifth, da werden wir auch noch ein Reaction-Video machen. Das ist halt mit dem Gitarrensolo von Steve Hackett. More Fool Me wieder mit Phil Collins am Gesang. Ja.
So wie Quotengesang, ja, des Schlagzeugers.
Battle of Epping Forest, musste ich mir so ein bisschen schön hören früher. Da ist viel Gesang in die 11 Minuten 44 reingebracht worden. Also das ist, okay, aber trotzdem auch ein toller Song. Ich bin mir sogar fast sicher, dass wir den mal bei einer Tribute-Band gehört haben, hier bei dem Konzert da, bei den Carpet Crawlers, okay, genau. Und dann ist das Cinema Show, ist auch nochmal ein Klassiker, wo halt dieser Instrumentalteil oder ein Teil von dem Instrumentalteil oft in diesem schon besagtem Cage Medley oft gespielt wurde. Ja, ja, also das ist wirklich ein wunderschönes Album. Sehr zu empfehlen. Und
Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen Geschmackssache. Also wir haben ja das Reaction-Video gemacht zu Dancing with the Moonlit Night.
Ja.
Das ist jetzt für den geneigten Radiohörer, der eher mit Invisible Touch und später Spaß hat, zumindest schwer verdaulich. Also ja, ich habe es auf dem ersten Durchgang, hat es mich nicht gerockt und ich habe es vielleicht auch noch nicht mal durchschaut und verstanden.
Also das habe ich ja auch, war das noch in der letzten Folge, glaube ich, habe ich das gesagt, ne? Ich musste mich da halt als Teenager auch richtig durcharbeiten. Ich habe mir mich da wirklich gequält, teilweise mir das anzuhören, bis mir dann die Sachen immer mehr bekannt vorkamen, ja, und ich das dann immer mehr lieben gelernt habe dann aber auch, ne?
Ja, aber das sind ja oft, haben bestimmt schon irgendwann, das sind oft ja die Alben, die einem viel länger und besser im Gedächtnis bleiben. Wenn ich überlege, als die Metropolis Part 2 Scenes from a Memory rauskam von Dream Theater, der erste Durchgang, der ging gar nicht. Nee. Ich habe die Platte durchgehört und habe gedacht so, das ist aber irgendwie nicht so toll.
Nee, ich fand die am Anfang auch nicht so.
Und das hat, also, ich weiß nicht, was mich dann dazu bewogen hat, die Platte dann so oft zu hören, bis ich dann irgendwann so verstanden habe. Und ich weiß, als ich meine erste Zigarette geraucht habe, habe ich gesagt, das ist ja ekelhaft. Im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, noch mehr davon zu rauchen, um irgendwann so auf den Geschmack kommen zu wollen.
Das ist der Unterschied zwischen Zigaretten und
Musik. Ja, Gott sei Dank.
Ja, und dann ist man auf... Ach so, das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Das passierte schon quasi dazwischen. Genesis haben dann auch vorher, haben die jetzt nicht, oder eher selten, ich sag mal, waren sie Hauptact, ne, bei den Konzerten, sondern irgendwie Vorgruppe, oder es gab halt irgendwie so Tourneen mit mehreren Bands zusammen, ne? Und sie waren aber auch schon in Italien sehr beliebt, ja, und haben da auch schon Hauptauftritte gehabt, ne? In Belgien auch, da waren sie auch in der Fernsehshow irgendwie, da gibt's auf YouTube, gibt's da so einen Mitschnitt. Kam dann auch irgendwann schon mal nach Deutschland. Und Peter Gabriel hat dann irgendwann angefangen und hat sich verkleidet. Ne? Hat dann irgendwie ein Kleid angezogen von seiner Frau oder diesen Fuchskopf, so eine Fuchskopfmaske, ne, von Foxtrot, von dem Cover dann auch so, ne? Und dadurch haben die eine gewisse mediale, also sind in die Zeitung gekommen, sondern in die Musikzeitschriften, was weiß ich, in England irgendwie Melody Maker oder was, bin da jetzt nicht so im Thema, ne, wie die so heißen, und sind dadurch halt auch bekannter geworden. Das war halt quasi für die Band eigentlich gut, weil sie dadurch mehr gehört wurden. Aber in der Außenwahrnehmung, wie wir das ganz am Anfang schon gesagt haben, dass Genesis oft als Phil Collins Band irgendwie genannt wurde, war das damals Peter Gabriels Band. Ne? Das war so irgendwie...
Was natürlich genauso falsch war.
Ja, aber das war damals noch nicht so der große Durchbruch, aber das kam halt so langsam, wurde man immer bekannter. Und dann hat man halt auch, war mal Headliner und ist dann auch nach Amerika langsam gegangen, ja, und hat da gespielt. Und und dann kam, wie gesagt, The Lamp Lies Down on Broadway 1974. Das war halt ein bisschen schwierig. Man hat die Musik aufgenommen oder beziehungsweise geschrieben und aufgenommen. Und Peter Gabriel hat dann irgendwie Texte geschrieben. Ist aber nicht hinterhergekommen. Das ist halt, wenn man sich heute mal so die Diskografie von Peter Gabriel ansieht.
Ja gut, dessen Output ist relativ gemächlich.
Ja, genau. Am Anfang ging es noch, aber das ist, ja. Und damit war die Band natürlich auch nicht so ganz einverstanden. Die haben da ein bisschen Druck gemacht. Und dann kam halt aber auch noch dazu, dass ihm ein Angebot gemacht wurde, dass er irgendwie an einem Drehbuch, glaube ich, mitarbeiten kann. Da hat er sogar mal kurz quasi die Band oder diesen Prozess von der Platte zu schreiben unterbrochen, was bei der Band überhaupt gar nicht gut ankam. Und später wurde dann auch noch, daraus wurde dann irgendwie dann aber doch nichts. Und später ja, gab es dann Probleme bei der Geburt seines ersten Kindes. Und dann ist er halt immer zu seiner Frau gefahren und sowas. Und das kam bei der Band auch nicht so gut an, ja, die sollte halt irgendwie bei der Band bleiben. Aus der heutigen Sicht natürlich nicht so die feine Art und sagen wir mal, ja, auf jeden Fall hat sich dadurch dann auch schon so ja, rauskristallisiert, dass er die Band verlässt. Er hat das auch ja, beim Schreiben des Albums irgendwie dann auch schon verkündet irgendwie. Also das Album ist dann noch zustande gekommen, ist ein Doppelalbum. Ja.
Ja, ich sehe es gerade. Gesamtlaufzeit 95 Minuten 17.
Genau. Die haben es aber noch draußen noch nicht so bekannt gegeben, ne, dass Peter Gabriel jetzt die Band verlässt, sondern die haben dann halt die Tour gebucht. Das Album hat sich auch noch ein bisschen verschoben, was blöd war für Genesis, weil die Tour halt schon gebucht war.
Ach so, und die Leute, ersten, die Musik noch nicht kannten.
Die haben die ersten Konzerte in Amerika waren die, haben die Leute das, ja, das Konzert gesehen und das Album war noch nicht draußen. Und die haben es aber komplett gespielt und quasi, ich weiß gar nicht, ob sie am Anfang sogar überhaupt keine Zugabe gespielt gemacht haben oder ob es, da wurde halt irgendwie nochmal ja, ein kleines Medley gespielt. Aber ja, man kannte halt also quasi irgendwie ein, zwei Lieder und der Rest war unbekannt. Ne? Und das ist natürlich schon, 95 Minuten ist ein Haufen Zeug. Und das ist teilweise, da muss man sich auch reinhören, das ist teilweise schon ein bisschen sperrig. Man kann auch sagen, dass gerade die zweite Seite so ein bisschen die Längen, also seine Längen hat, aber ja, auf die lange Sicht ist es schon irgendwie ein klasse Album. Ne? Aber damit muss man sich halt wirklich, ich habe wirklich, ich würde jetzt fast sagen, Jahrzehnte gebraucht, um zu sagen, das ist jetzt irgendwie doch mein Lieblingsalbum. Ne? Okay. Und die Geschichte des Albums hat auch kein Mensch bis jetzt verstanden, die versteht nur Peter Gabriel irgendwie so.
Ja, also, ich kann dir mal, ich lese mal vor, was ja da steht über die Geschichte. Auf dem Album erzählt die Band die surreale und traumartige Geschichte des puerto-ricanischen jungen Rael, der in New York City lebt. Er wird in ein Abenteuer voller Gefahren und ungewöhnlichen Situationen hineingezogen und rettet am Ende seinen Bruder John. Das Werk enthält Satiren auf Mythologie, Werbung und Kommerz und folgt einem Konzept von Peter Gabriel, der die Songtexte schrieb.
So ist es. Ja, da ist auch besagter In the Cage-Song drauf, ne? Mhm. Da wird auch von dem Bruder John gesungen. Auf jeden Fall, die gingen dann halt, waren dann halt auf Tour. Peter Gabriel hat sich auch wieder verkleidet. Hier siehst du so ein schönes Bild hier. Da hat er wirklich so eine ganz. Das ist die Slipperman-Verkleidung hier, wo er dann auch kaum mit dem Mikro an den Mund kam, ne, weil das gerade obenrum so sehr eine Verkleidung war am Kopf rum. Und die Band fand das dann auch nicht so wichtig, weil für die war die Musik natürlich immer mehr so im Vordergrund. Ne? Und da ging auch technisch einiges schief irgendwie, dass da irgendwelche. Die haben dann im Hintergrund immer so Dias abgespielt, das war dann nicht in der richtigen Reihenfolge oder irgendwie gab es dann auch mal irgendwie ein Feuer mit lautem Knall und sowas, was halt irgendwie an der falschen Stelle war oder irgendwie ganz falsch reinkam. Ja, auf jeden Fall waren sie dann länger auf Tour bis 75 und dann zum Ende der Tour wurde dann halt auch bekannt gegeben, dass Peter Gabriel die Band verlässt.
Ja. Und The Carpet Crawlers ist auf der Platte drauf.
Stimmt, The Carpet Crawlers ist auf der Platte drauf, ja.
Und das habe ich sogar schon öfters live gehört, weil, das wusste ich damals allerdings nicht, Mark Gillespie hat mal in der Kongresshalle gespielt und da haben als Vorgruppe zwei Typen, die ich nicht kannte, einer hat Gitarre gespielt, einer hat Keyboard gespielt und die haben das gespielt.
Ach, wie heißt denn der eine? Ich hab die auch gesehen. Und dieser Keyboarder, der auch teilweise Gitarre spielt von diesem Duo, der hat später auch in der Genesis, ich glaube, der hat bei Seconds Out, es gibt in Aschaffenburg eine Coverband, Seconds Out. Ich glaube, der hat da auch teilweise dann mitgespielt irgendwie. Ich komme jetzt aber auf den Namen nicht. Aber der kam hier so aus der Gießener Gegend, glaube ich auch, ja.
Genau, also Seconds Out habe ich noch nicht live gesehen.
Ja.
Ich habe jetzt so gemerkt, so die meisten Tribute-Bands heißen wie irgendwelche Alben oder Songtitel.
Ja.
Aber immer, wenn du mich fragst, hier Genesis-Coverband so und so, welche Periode? Und dann immer so, naja, ganz alt, mittelalt oder ziemlich alt, da bin ich meistens eher nicht so unbedingt dabei gewesen. Aber hier
Ja.
die The Carpet Crawlers, die, glaube ich, Engländer sind,
Ja,
die
ja.
von England rüberkamen, die fand ich richtig cool.
Gut, die haben ja damals diese Invisible Touch Tour gemacht und haben die noch so ein bisschen erweitert. Also, die haben ein komplettes Invisible Touch Konzert gemacht, haben aber noch so ein paar ältere Songs-Sachen. Die Mischung aus Songs und Sachen sind Songs, naja, gespielt.
Songs.
Ja,
Soffen.
das war ein ganz cooles Konzert, ne?
Ja, das stimmt. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Da habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal auch ältere Genesis-Sachen so ein bisschen besser wahrgenommen.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass man es live gespielt gesehen hat.
Ja, genau.
Also ich finde, das generell verschafft mir das in der Regel einen besseren Zugang zu Musik, wenn ich auch sehe, wie sie gespielt wird.
Ja.
Ich sage das ja hier und da mal in Reaction-Videos, so wenn die Band dabei spielt, da habe ich irgendwie mehr Spaß.
Genau. Dann ist hier auch noch The Colony of Slippermen, zu dem halt diese Slipperman-Verkleidung gehört. Und da ist auch immer so ein Instrumentalteil, der halt oft bei dem In the Cage Medley auch mitgespielt wurde. Ne? Ja, also wie gesagt, Genesis oder Peter Gabriel hat dann Genesis verlassen. Und die Zeitungen haben dann auch sich gefragt, kann denn Genesis weiterleben ohne Peter Gabriel? Weil das war ja damals, wie eben schon gesagt, ne, war ja Peter Gabriels Band quasi, ne? Was ja im Hintergrund nicht so war. Ja, aber man machte direkt weiter, schrub ein neues Album, ja, Trick of the Tail, das haben wir im ersten Teil schon genannt,
Ja.
ne? Und man suchte halt einen neuen Sänger. Und es haben auch zig Sänger sich gemeldet und vorgesungen. Und Phil Collins hat halt immer vorgesungen quasi. Ne? So haben wir uns das vorgestellt und hin und her. Und ja, irgendwann haben sie halt gesagt, ja gut, das klingt eigentlich immer am besten, wenn, also so stellen wir uns das jetzt vor, so wie du gesungen hast, ja, oder ich weiß auch gar nicht, ob Phil Collins das selbst vorgeschlagen hat. Hat er, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass er sich irgendwie mit seiner Frau unterhalten hatte und dann irgendwie gesagt hat, ja, wieso machst du das nicht irgendwie? Und dann hat er das wohl vorgeschlagen. Ja, und so ist er zum Sänger der Band geworden, wollte aber auch natürlich noch Schlagzeug spielen. Aber ich sag mal, das war halt das Schöne an der Band. Du hast halt, ja, viele Instrumente, also im Studio war er halt eh der Schlagzeuger, und das hat mir ja vorhin schon geklärt, dass selbst ein Bill Bruford da halt dann schlechte Karten hatte. Und live, dadurch, dass halt viel instrumental auch passierte, hatte er halt auch immer seine Spots, wo er sich dann ans Schlagzeug gesetzt hatte und mitgespielt hat. Ne? Und so viele Bands gibt es auch nicht, die dann zwei Schlagzeuger haben, ja, live. Ne? Und das war natürlich schon. Also das klang geil, die haben halt gute Sachen gespielt, aber das ist natürlich auch optisch ein interessanter Part, ne?
Auf jeden Fall. Gut.
Ja.
Und es war natürlich auch nicht so einfach, weil Phil Collins ist Linkshänder, das heißt,
Ja.
sein Schlagzeug ist, ich sag mal, in Anführungszeichen falsch rum
Ja.
aufgebaut.
Ja.
Das heißt, also, er konnte sich auch nicht so ohne weiteres einfach mit jemand anderem das Schlagzeug teilen und den dann so lange Pause machen lassen,
Nee.
wenn er mal spielt.
Ja, nee, aber das war ja eh nicht. Wir wollten schon zusammenspielen. Ich glaube, das stand jetzt nie zur Diskussion. Also es gibt natürlich jetzt sowas zum Beispiel Fading Lights 92 auf der Tour, was sie tatsächlich nur zu dritt gespielt haben, ne? Und teilweise zumindest, oder
Genau.
was komplett sogar zu
Genau.
dritt, weiß ich jetzt gar
Kann
nicht.
sein. Also da kommen wir wahrscheinlich noch hin.
Ja.
Vielleicht nicht mal mehr in der Folge heute, aber gut, da waren jetzt Genesis nur mal für die harten Zahlen vom Quintett zum Quartett gestrumpft. Ne? Also
Genau,
sie haben
da.
jetzt da
Ja.
niemanden mehr dazugeholt, sondern waren
Ja.
halt zu viert,
Ja.
haben sich dann aber vermutlich live auch damals schon Unterstützung dann geholt.
Wie
Ne?
gesagt,
Der
auf der ersten Tour Bill
Gut.
Bruford, ne? Und dann kam halt Ja, ich glaube, so viel brauchen wir jetzt über das Album nicht erzählen, außer hier Los Endos, ein wirklich tolles Instrumentalstück. Aber es ist auch ein tolles Album, also richtig, richtig schönes Album.
Ja, mir fällt jetzt gerade hier auf, hier ist jetzt bei jedem Titel auch explizit dazu geschrieben, wer den geschrieben hat. Bei den anderen stand immer so, alle Songs wurden die aufgeklärt, oder bei noch älteren Alben stand, von Genesis geschrieben und performt.
Ja, stimmt, das wurde dann ab dann gemacht. Wobei so die richtigen Fans oder es gibt auch, glaube ich, irgendwie Listen, wo drin steht, wer wirklich welchen Song irgendwie geschrieben hat.
So wie bei Lennon McCartney, wo man auch ziemlich genau weiß, wer welchen Song geschrieben hat.
Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich wollte irgendwas noch jetzt. Jetzt hast du mich hier aus dem Konzept gebracht.
Oh, das tut mir leid.
Ja. Er war nicht so wild.
Aber Los Endos habe ich bestimmt schon oft live gehört.
Ja, ja. Das hast du auch zum Beispiel 2007 war das, wurde das gespielt. Oder war das so damals? War das nach diesem Stuhl-Schlagzeug-Ding?
Achso, Duet on Two Chairs oder irgendwie sowas?
Ja. Nee, ich glaube, das haben die damals anders gemacht. Das war bei der 87er-Tour, bei dem Visible Touch haben sie das Drum-Duet gemacht und danach sind sie dann direkt quasi wieder Medley-König-mäßig, sind sie halt in Los Endos reingegangen.
Genau, ich glaube aber hier die Cardcallers haben das, glaube ich, auch
gemacht. Die haben das dann auch so gemacht, ja,
klar. Ach klar, die haben ja die Tour nachgespielt. So, ich glaube, sogar die Ansagen haben sie zum Teil 1:1 übernommen.
Ja, und hatten sich ja auch so verkleidet, quasi ein bisschen wie die damals in den 80er Jahren so rumgelaufen sind. Ne? So mit den Sackos und sowas. Stimmt,
der Schlagzeuger mit dem roten Tanktop.
Ja,
ich erinnere mich.
Also Phil Collins, oder die haben sich damals die Ansagen geteilt bei den Live-Konzerten. Das war ganz interessant, weil Phil Collins wurde auch gut angenommen von den Fans. Das wollte ich erzählen, ne? Weil seine Stimme schon sehr ähnlich irgendwie klang wie die von Peter Gabriel. Und was ich halt vorhin schon sagte, man hatte ihn ja eh schon die ganze Zeit gehört, ne? Als Background-Sänger. Vielleicht nicht so direkt wahrgenommen, aber dann war es halt doch sehr bekannt eigentlich, ne? Ja. Und das war, das hat dann halt super gepasst, ne, und wurde dann halt auch, wie gesagt, von den Fans super angenommen. Und dann hat man im gleichen Jahr quasi noch, also 76 kam hier Trick of the Tail raus und kam dann auch im gleichen Jahr das nächste Album auch schon raus, Wind and Wuthering, zumindest in England, im Rest der Welt wohl dann Anfang 77. Was ich eben auch schon gesagt habe, Afterglow zum Beispiel drauf ist, diese Ballade, die immer diese, oder meistens dieses In the Cage Medley, was wir jetzt oft nennen, weil es richtig ein tolles Medley irgendwie ist. Also hört euch das mal an, wenn euch das interessiert. Hier ist auch relativ viel, ja gut, sieht jetzt hier gar nicht so aus, aber Steve Hackett dabei, der hier viel mitgeschrieben hat. Und so Sachen wie, jetzt muss ich gucken, Gorilla? Nee, warte mal. Das war so. Blood on the Rooftops, das war's, genau. Was Phil Collins und Steve Hackett zum Beispiel zusammengeschrieben haben. Und auch, wo am Anfang so klassische Gitarre, da hat er dann auch gespielt. Der ist ja dafür auch so ein bisschen bekannt. Mhm. Ne? Aber er hatte auch, ich glaube, zwischen Trick of the Tail und davor dem Lamblers Down Broadway sein erstes Solo-Album rausgebracht. Hatte da halt auch einen relativ guten, großen Erfolg. Hat wohl auch dann gesagt, hier, ich hätte gerne ein bisschen mehr Input bei Genesis, ja. Mhm. Ich habe ja auch Solo irgendwie einen gewissen Erfolg, ja. Und das ist mittlerweile auch bekannt. Tony Banks fand das jetzt nicht so witzig, ne? Und der hatte also sehr dagegen gesprochen. Und woraus dann halt, der Steve Hackett gesagt hat, gut, ich verlasse jetzt die Band. Also nach der Tour. Sind auf Tour gegangen, da ist dann auch Chester Thompson dann als Schlagzeuger dazugekommen. Ne? Der hatte vorher bei Weather Report zum Beispiel gespielt oder Frank Zappa, ja.
Okay.
Und Phil Collins hatte den spielen sehen, hat gesagt, hier, den finde ich gut, hat ihn gefragt und der hat gesagt, ja. Und da gab es auch kein großes Vorspielen oder sowas. Ne? Ja. Der wusste, der kann was, ja, der gefällt ihm. Und so kam das dazu. Wie gesagt, sie waren dann so auf Tour und haben dann das nächste Live-Album abgemischt. Das war halt dieses Seconds Out, ne, hatten wir schon drüber gesprochen. Und während dieser Zeit, wo das abgemischt wurde, hat halt Steve Hackett die Band verlassen. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir halt zu dritt weiter. Ja.
Genau. Dann waren sie nur noch drei. Und
so heißt ja dann auch das nächste Album.
Genau, ne? Aber ich glaube dann, alles was Phil Collins-Ära betrifft, müssen wir wahrscheinlich in Folge 3 machen.
So, meinst du, wir sind schon soweit?
Naja, also wir haben jetzt wieder 40 Minuten.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir einen Dreiteiler hier irgendwie was. Na, lass uns noch mal ein paar Minuten reden. Wir machen jetzt noch mal hier die 70er Jahre voll. Ja. Irgendwie. And then there were three. Dann waren wir zu dritt, ja. Steve Hackett hat die Band verlassen. Es wird keiner dazugeholt. Mike Rutherford hat dann halt auch Gitarre gespielt, hauptamtlich. Das merkt man, muss man wirklich sagen. Also das ist als Gitarrist gerade gesehen eine ganz andere Hausnummer. Jetzt zum Schlechteren hin, muss man natürlich sagen. Er hat halt seinen eigenen Stil. Ne? Aber das ist halt vom ja, technischen Anspruch her eine andere Hausnummer. Ne?
Genau.
Da war Steve Hackett deutlich ja, besser irgendwie, kann man sagen.
Ja, gut, aber ich meine, wir waren ja nicht mehr weit weg von den 80ern, wo die Gitarre ja so ein bisschen leider an Bedeutung auch verloren hat.
Ja.
Und aus kommerzieller Sicht ging es ja eigentlich dann erst so richtig rund.
Ne? Ja, also Follow You, Follow Me ist eigentlich auch nur eine Rutherford-Nummer. Das kam, glaube ich, von einem Lick von ihm. Das genau. War,
hat übrigens einen total coolen Gitarrensound, ne? Diese ja, Flanger-Gitarre genau, am Anfang. Ja. Finde ich super.
Das war quasi ihr erster richtiger Hit. Ja?
Ja.
Dadurch wurden sie bekannt. Und also richtig bekannt. Und auch, das war jetzt ist ein wichtiger Faktor, wurden dann auch von Frauen gehört. Ja, und die dann auch auf die Konzerte teilweise gekommen sind, ja, das war halt eine ganz neue Zielgruppe, die hatte man vorher gar nicht, ja,
ja.
Die man da erschlossen hat, ja, und wie gesagt, ja, wenn man erstmal so einen Hit hat, dann ist das ja,
die erste Million ist am schwersten und danach geht's dann, ne?
Und die hatte vorher auch, die waren jahrelang immer in den Miesen, was Geld anging, ne, und das wurde dann natürlich ein bisschen besser. Ich habe es letztens, glaube ich, schon mal kurz erzählt, als wir über Daryl Sturmers Album gesprochen hatten. Ne? Daryl Sturmer kam dann als Tourgitarrist dazu, beziehungsweise man hat halt gesagt, gut, wenn wir halt Songs mit Steve Hackett spielen, also wo ursprünglich Steve Hackett dabei war, hat Daryl Sturmer die Gitarre übernommen und meistens dann bei neueren Songs halt ab 78 hauptsächlich den Bass, manchmal aber auch trotzdem noch die Gitarre.
Mhm.
Und Mike Rutherford hat dann trotzdem Bass gespielt. Das war. Genau. Aber es verlagert sich dann immer mehr. Dann
genau.
Und ganz kurz dann nochmal die Anekdote, wie er zu dem Job kam, quasi der Daryl Sturmer, der Gitarrist. Er wurde ihm halt auch irgendwie vorgeschlagen. Es gab aber mehrere Namen. Daryl Sturmer war halt quasi derjenige, der vorbereitet einfach war. Ja? Das sind halt wahrscheinlich irgendwelche Leute dazugekommen, haben gesagt, naja gut, ich kenne mich ein bisschen in Musiktheorie aus, das kriege ich schon hin. Mhm. Ja, das funktioniert halt bei Genesis nicht. Und so hat er den Job bekommen. Und Daryl Sturmer ist ja ein netter Kerl irgendwie. Ich meine, das hat natürlich auch geholfen. Ne?
Das hilft absolut.
Ja.
Bei Phil Collins spielt er aber nur Gitarre. Ne? Da gab es immer einen separaten Bassisten.
Genau. Das ist ja dann auch... kann man ja auch nochmal dazu sagen, die beiden Tourmusiker, die es ab dann bei Genesis viele Jahre mit dabei waren, halt Chester Thompson, Daryl Sturmer, spielten beide auch mit in der Phil Collins Band, wobei halt da auch Chester Thompson nur live mitspielte und Daryl Sturmer aber halt auch im Studio, ne, bei Phil Collins, logischerweise. Außer bei deinem einen besagten Album. Wie hieß denn das überhaupt?
Three Sides to Every Story. Nee, warte mal. Both Sides of the Story.
Both Sides of the Story, genau. Wofür Collins alles allein aufgenommen hat, das war auch nicht sein Höhepunkt. Aber ihm, ich glaube, er hat nochmal irgendwann gesagt, ihm bedeutet das Album viel klar. Gut, kann ich auch verstehen, wenn man das alles selber macht. Ne?
Ja.
Ja, das waren die 70er quasi. Vielleicht noch so als kleiner, um dann so ein bisschen den nächsten Teil zu deuteln. Genesis haben dann eine kleine Pause gemacht, wo dann auch Mike Rutherford und Tony Banks Solo-Alben gemacht haben, weil das Problem war einfach, dass Phil Collins Ehe in die Brüche ging.
Wievielte Ehe war das damals?
Die erste.
Ja. Ah, okay.
Er dann auch nach Vancouver gezogen ist zu seiner Frau, die wohl schon ausgezogen ist dann irgendwie, und wollte die Ehe irgendwie kitten, was aber nicht funktioniert hatte. Und ich sag mal, daraus ist ja quasi Phil Collins komplette Solo-Karriere und auch ein Teil von Genesis-Songs entstanden. Ja.
Ja, aus der Verarbeitung dieser...
Ja, ich meine, da hat er überhaupt erst richtig angefangen, überhaupt Songs zu schreiben, ja, weil er dann irgendwie Zeit hatte in seinem Haus, hat er sich dann irgendwie so ein Studio aufgebaut, ja, und hat dann einfach Songs geschrieben, ne? Und Phil Collins ist ein Workaholic, ja, und auch Alkoholik zwischendurch auch, ja, war Alkoholiker leider. Und da wurden dann zum Beispiel auch so Sachen für das nächste Album wie In the Air Tonight von Genesis quasi abgesagt. Ja. Der hat angeblich hat das den vorgespielt und gesagt, nee, das ist jetzt nicht so unser Ding. Mhm. Ne? Und es hätte auch ein Genesis-Song werden können.
Ja.
Ne? Aber wie gesagt, also das war die Verarbeitung dieser Scheidung ist quasi der. Ja, das ist quasi die Karriere des Phil Collins. Ne?
Tja, wenn mal einer sagen, Musik und Emotionen hätten nichts miteinander zu tun.
Genau. Gut, dann machen wir hier Schluss. Und haben wir noch einen dritten Teil.
Das ist so, wie es ist. Vielleicht machen wir den nicht jetzt nächsten Monat schon wieder, dass wir den rausbringen.
Ja, müssen wir mal gucken, wie wir den machen.
Weil ihr wollt ja jetzt nicht ein Vierteljahr lang irgendwie immer nur über Genesis von uns hören.
Genau.
Müssen wir mal gucken, wie wir das aufteilen.
Ja.
Also es wird einen dritten Teil geben für alle Interessierten und ja, für alle Nicht-Interessierten halt auch. Vielleicht hört den dann halt einfach nicht an.
Gut, dann würde ich sagen, bis bald, bis zum dritten Teil oder was immer. Ja gut, die nächste Folge wird wahrscheinlich erstmal eine Gitarrenkram aktuell dann wieder werden, wenn ihr uns chronologisch hört oder macht es halt nicht chronologisch, wie wir das hier bei Genesis gemacht haben.
Genau. Ja. Dann schaltet nächstes Mal wieder ein, bleibt uns gewogen.
Ja, Turn it on again.
Ja. Hatten wir noch gar nicht. Nee. Kommt erst auf der nächsten Platte.
Kommt auf der nächsten Platte, genau.
Ja, siehst du, so viel weiß ich immerhin.
Ja.
Gut, hört unseren Podcast. Guckt mal bei YouTube rein, Reaction-Videos. Es gibt ja auch eins von Genesis. Wahrscheinlich wird mit dem Erscheinen dieses Podcasts werden wir noch mehr Reaction-Videos machen. Genau. Weil der Gonz wird mir bestimmt ein paar olle Kamellen vorsetzen.
Ja, haben wir ja schon hinter
den Kulissen schon beschlossen. Ich darf auch eins aussuchen, das wird bestimmt was richtig Kommerzielles.
Ja, naja, das gehört ja, das muss ja auch, wir können ja nicht nur irgendwie alte Dinger machen.
Genau. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches ich nehme.
Oh, da bin ich mal gespannt. Verrätst du es mir gleich?
Ja.
Gut. Dann, bis gleich.
Bis dann. Gut. Tschö.
Tschüss. Habe ich jetzt bis gleich gesagt, das kann ich. Bis zum nächsten Mal.
Cut.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.